Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute hohen Besuch sozusagen in meinem kleinen, feinen Studio, nämlich den Chefredakteur des Outdoor-Magazins, den Alex Krapp. Hallo Alex.
Ja, hallo Kerstin, hallo Jörg. Es geht noch gerade so mit dem Hohn.
mit der Hoheit. Genau. Mit der Hoheit. Ihre königliche Hoheit. Ja, also unser hoher Besuch war schon mehrfach in Irland unterwegs. Und genau darum soll sich die Folge des Podcasts heute drehen. Weil Irland ist für viele Leute und auch für Alex, wenn ich das richtig weiß, ein wahres Outdoor- und Wanderparadies. Alex, warum liebst du Irland denn?
Ich glaube einmal einfach, weil es eine Insel ist. Man sieht oft das Meer, egal von wo aus. Klar, wenn man jetzt mitten in Irland wandert, was jetzt, glaube ich, auch die wenigsten tun. Die meisten werden sich ja schon irgendwo so an der Küste rumdrücken. Und da sieht man schon immer überall das Meer aufblitzen, viele Halbinseln. Auch von den Bergen innen hat man immer so am Ende alles irgendwie so vom Meer eingerahmt. Das finde ich gefällt mir gut. Und dann, ja, auch die Leute, klar, kann man jetzt sagen, ist irgendwie ein Klischee, aber die sind oft herzlich, irgendwie auf dem Boden geblieben, unprätentiös. Man wird mal zum Tee eingeladen, irgendwo in den Garten, wenn man vorbei wandert. Die haben auch ein gutes Verhältnis zu Deutschland, vor allem zu Stuttgart.
Ach,
die haben nämlich 1900, wusste ich vor meinen Irlandreisen auch nicht, aber die haben 1988 in Stuttgart die Engländer geschlagen in einem Fußballspiel.
Okay, das ist natürlich entscheidend.
Und da ist man immer, wenn man sagt, man kommt aus Stuttgart, das ist schon mal ein sehr guter Gesprächsanfang, weil man dann immer diesen auf dieses Spiel angesprochen wird.
Jetzt sollte man sich halt selber noch für Fußball interessieren, das würde dann helfen.
Das würde helfen, aber...
Naja gut, also da waren die Iren mal bei uns. Wie kommen wir denn nach Irland am besten? Ist ja eine Insel, ne? Also das ist ja auch nicht so, dass man sich ins Auto vier Stunden absitzt und dann ist man da.
Nee, also am schnellsten geht's definitiv per Flugzeug. Mhm. Das sind zwei Stunden von Frankfurt aus, ist eigentlich relativ flott, wenn man jetzt nach Dublin fliegt, auch nach Cork. Wenn man plant, länger da zu bleiben, dann lohnt sich natürlich vielleicht auch eine Fährverbindung. Aber ja, in den meisten Fällen ist man mit dem Flugzeug unterwegs.
Gut, wenn man die Fährverbindung nimmt, dann hat man in der Regel ja auch ein eigenes Fahrzeug dabei. Das wäre nämlich genau das nächste Ding. Wie ist es denn so in Irland mit dem Rumkommen? Eben Fähre, eigenes Fahrzeug ist schon mal prima, dann kommt man überall dahin, wo man hin will.
Genau.
Gibt es einen guten öffentlichen Nahverkehr? Kann man sich da drauf verlassen?
Also verlassen schon. Es gibt einen Nahverkehr, Busse. Die Taktung ist natürlich ländlich geprägt, würde ich mal sagen, so in den Außen, also auf den ganzen Halbinseln und so, da reden wir dann eher so von 4-5 Mal am Tag als alle 10 Minuten, ist ja auch irgendwie klar. Wobei man das, denke ich, mit ein bisschen Planung schon auch gut machen kann. Also gerade wenn man jetzt weit wandert, dann lohnt sich ja jetzt auch nicht irgendwie einen Mietwagen zu nehmen, den irgendwo stehen zu lassen und dann nach einer Woche wieder abzuholen und das Fahrzeug steht da rum und man hat irgendwie das gar nicht genutzt. Das heißt, wenn man jetzt wirklich weit wandert, macht's schon Sinn. Also es ist auch so, dass von Dublin nach Kilarney, also von der Ostküste zur Westküste, besteht auch eine Zugverbindung. Mhm. Also es gibt auch Zugverbindungen, aber wirklich nur 2-3 Strecken. Das heißt, in der Regel, wenn man jetzt Tagestouren unternimmt, ist man am besten mit einem Mietwagen unterwegs, weil man will ja auch ein bisschen was sehen, man will abends noch mal irgendwo was essen gehen, dann ist das eigentlich so das Mittel der Wahl.
Wenn man da mit so Bussen spekulieren und hantieren muss, wo viermal am Tag einer kommt, ist schwierig. Und ich denke ja, so wie du es jetzt auch gesagt hast, dass man wahrscheinlich eher an der Westküste unterwegs ist als Wanderer, gerade auf diesen Halbinseln, die sich da an der Westküste entlang ziehen. Und wenn es da dünner besiedelt ist, macht es ja auch wirklich Sinn, vielleicht sich ein bisschen unabhängiger zu machen. Wie kann man dann übernachten? Angenommen, ich mache eine längere Wanderung, habe ich die Chance, wild zu zelten oder finde ich Campingplätze oder wie ist das überhaupt mit der Übernachtung?
Ja, also man kann, ich sag mal immer irgendwie so, wo kein Kläger, da kein Richter, etwas unvorsichtig jetzt in so einem Podcast, aber in der Regel ist man schon irgendwie so mit Bed and Breakfast besser aufgehoben. Also das ist jetzt auch, was das Betretungsrecht angeht, kein Land, wo man jetzt leichtfertig mal irgendwo über so eine grüne Wiese läuft. Ja. Das ist schon auch immer ein Thema, was jetzt so die Landowner angeht. Das heißt, ich würde da jetzt nicht überall irgendwo mit einem Zelt munter drauf los marschieren. Dazu kommt, dass man in der Regel auch mit Regen rechnen muss, auch im Sommer. Das ist schon, also jetzt 2 Wochen auf Irland zelten, so mit so Zelt im Rucksack, das muss man dann schon wollen. Gibt bestimmt auch Leute, denen das Spaß macht.
Ja gut, an der Küste bleiben ja so Wolken und das Wetter bleibt da
genau, der gerne Wind mal hängen. Der Wind kommt dann dazu. Ja, hängen ist nicht unbedingt das Problem. Also das ist so wechselhaft. Also du hast innerhalb von einer halben Stunde, einmal wirst du nass, dann kannst du wieder die Sonnencreme auspacken.
Oh, ist ja eigentlich auch ganz schön. Also vielleicht nicht, wenn man zeltet und das nass in so einer nassen Phase
einpackt. Genau, also so
in der nassen Phase einpackt, ne?
Ja. Genau, also in der Regel ist man, die meisten werden sich Unterkünfte vorher irgendwo buchen, sei es jetzt irgendwie auf Booking.com oder Airbnb oder auch irgendwie einem Bed and Breakfast Verzeichnis. Klar kann man auch mal das ein oder andere Hotel oder Guesthouse damit mit reinnehmen.
Und man hat so in Tagesentfernungen, gerade als Wanderer, hat man auch in der Regel was. Also kommt man unter, ist das so?
Genau, also dadurch, dass das ja eigentlich auch schon vor diesem ganzen Airbnb und Booking-Boom in Irland gut vernetzt war mit diesen ganzen Bed-and-Breakfast-Geschichten, ist man da eigentlich, hat man da auch in ländlichen Gegenden eine recht gute Auswahl.
Du sagtest jetzt irgendwie mit Buchen über Booking.com. Ist Irland in dem Roaming-Vertrag normalerweise noch drin? Weil das wird man dann ja über sein Handy buchen, das Ganze.
Ja, also das ist EU und da ist man, also man hat manchmal ein bisschen Probleme mit Netzabdeckung.
Ja gut, das hat man in Deutschland auch.
Das ist wohl wahr. Aber man hat schon irgendwie so diese ganz normalen Tarife, die man dann auch zu Hause hat.
Okay, und dann muss man halt gucken, wo landet man am nächsten Tag, wenn man jetzt mehrere Tage am Stück unterwegs ist und dann einfach ein bisschen vorgucken und vorbuchen, damit man auf der sicheren Seite ist. Du hast ja schon gesagt, Stichwort Wetter, ist man besser nicht im eigenen Zelt unterwegs. Das ist dann okay, dann kann man sich ja auch wieder durchtrocknen. Angenommen, ich bin das erste Mal Richtung Irland unterwegs, habe mir so 2 Wochen Zeit genommen. Was für Wanderungen würdest du empfehlen? Oder wie gehe ich insgesamt vor, um möglichst viel zu sehen?
Ja, also kommt natürlich zuerst mal darauf an, was man sehen will. Ne? Wenn man jetzt über Dublin fliegt, will man sich bestimmt vielleicht auch mal die Stadt angucken. Dann gibt's östlich von Dublin die Wicklow Mountains mit diesem ganz berühmten Kloster Glendalough. Das sieht so aus wie so diese aus Herr der Ringe, dieser Turm da ich vergesse es immer wieder, Isengard, genau, ist aber gern genommener Vergleich, ist aber ein Kloster mit einem ganz markanten Wehrturm, mittelalterlichen. Und ansonsten lockt natürlich die Westküste. Und da muss man sich bei 2 Wochen dann fast schon entscheiden. Die ganz großen, sag ich mal, Must-Sees sind eher im Südwesten. Das ist dann der Killarney National Park mit der gleichnamigen Stadt. Killarney, schönes Städtchen mit einer riesigen Parkanlage, auch mit Klosterruinen, Friedhof, einem herrschaftlichen Haus, Wasserfall. Also hat man schon so ein bisschen so Irland in der Nussschale.
Ich sehe schon, es gibt auch viel drüber raus an historischen Gebäuden anzugucken, wenn du das.
Ja, genau. Also da kommt man eigentlich nicht dran, im wahrsten Sinne nicht dran vorbei, weil da steht immer irgendwo ein Kloster oder vor allem auch Friedhöfe. Wer Friedhöfe mag.
Ich verstehe schon. Naja, gut.
Also das ist schon an pittoreske irgendwie nicht zu überbieten, wie diese da manchmal dann irgendwie am Ufer vom Meer irgendwie liegen oder so.
Also die haben ja auch diese tollen Grabsteine, ne? Diese keltischen Kreuze und sowas. Also ich glaube, das ist auch so von der Steinmetzkunst her ganz interessant.
Genau, also da kenne ich jetzt mittlerweile schon ein paar Friedhöfe, auf denen man begraben sein möchte. Wenn ich jetzt mal ganz makaber sagen darf. Nee, aber zurück zum Wandern. Also das ist dann genau diese Halbinsel, auf der auch Kerry liegt. Man spricht da auch vom Kerry Way. Das ist nicht nur da führt dann eine Mehrtagestour einmal um die Halbinsel rum, aber es ist auch der Ring of Kerry, wo dann auch Busladungen von Touristen einmal irgendwie rumgefahren werden. Das heißt, wer es ein bisschen einsamer mag, ist auf der nördlich gelegeneren Dingle-Halbinsel besser.
Die geht ja wie so ein langer Finger eigentlich fast ins Meer.
Genau, raus. Das sind ja so fünf Finger einer Hand, die so im Südwesten Irlands so ins Meer rausragen.
Würdest du, apropos Tourismus, würdest du trotzdem sagen, die Cliffs of Moher sollte man mal gesehen haben, auch wenn sich da viele Leute tummeln werden?
Ganz ehrlich, Hand auf Herz, ich würde es zum Wandern nicht empfehlen. Es führt ein schöner Weg von Doolin, das ist eine kleine Ortschaft, ich glaube so 10 Kilometer nördlich. Ja. Dieser Klippen führt einen Weg direkt an den Klippen entlang zu der höchsten Stelle mit diesem Besucherzentrum. Der ist schön, aber ich habe bis jetzt jeden, der das gemacht hat, war halt dann enttäuscht von diesem, wie das man dann halt so enttäuscht ist als Wanderer, weil man ja ganz einsam irgendwie in der Gegend rummarschiert und alles irgendwie super schön findet. Und dann kommt man an eine Stelle, wo dann auch die anderen bösen Menschen mit ihren Autos hinkommen und alles zuparken. Und das ist dann eben so eine Stelle. Wenn man da, wenn einem das egal ist, kann man das machen. Wenn man eher so ein bisschen die einsameren Ausblicke schätzt, ist man zum Beispiel besser am Sleeve League aufgehoben. Das ist auch eine sehr hohe Klippe im nördlichen Teil von Irland in Donegal. Das ist, wenn man sich das auf der Karte vorstellt, gibt's ja oben dann Nordirland, aber im Westen ragt noch so ein kleiner Zipfel der Republik neben Nordirland hoch und das ist dann Donegal und da gibt's, wie gesagt, Sleeve League und das ist für mich eigentlich die schönere Klippenwanderung, sagen wir mal so.
Das ist jetzt aber für, sag ich mal, jemand, der 2 Wochen Zeit hat, ist das natürlich schon eine ganz schöne Entfernung.
Ja, eben, deswegen.
Einmal die ganze Küste hoch. Aber soweit ich weiß, gibt es da auch eigentlich eine ganz schnuckelige Verbindungsstraße.
Ja, das ist, wie gesagt,
lang führt.
Ja, was heißt Verbindungsstraße? Es ist das nennt sich der Wild Atlantic Way. Das ist im Grunde genommen, sind das Straßen, die auch schon vorher existiert haben, bevor es den Wild Atlantic Way gab. Man hat das dann halt als, ja, sozusagen touristisches Produkt ins Leben gerufen, ist aber in der Tat eine ganz schöne Sache, weil man, dann natürlich alles auch dann im Netz findet, was entlang dieser Küste so an interessanten Dingen zu sehen gibt und auch zu machen gibt. Wenn man dann irgendwie mal eine Kajaktour machen will oder eben eine geführte Wanderung oder wie auch immer, ist das eigentlich ganz gute Adresse. Wild Atlantic Way ist mittlerweile dann auch an dieser Küstenstraße so ausgeschildert. So ein blaues Zeichen mit so einer weißen Welle drin. Das führt, wie gesagt, einmal an der gesamten Küste, Westküste entlang. wenn man 2 Wochen Zeit hat, ist man relativ viel im Auto, wenn man jetzt ganz von Cork bis nach meinetwegen Belfast oben fahren will. Das heißt, wer da wandern möchte, muss ich, also ich würde, wenn ich noch jeden Tag wandern möchte oder so oder auch was anderes sehen will, würde ich jetzt nicht in 2 Wochen das ganze Ding.
Du würdest dann wahrscheinlich in den Südwesten einfach nehmen, gerade mit diesen Halbinseln, die, ja, wie du also schon gesagt hast, so als Finger ins Meer gehen. Und da
genau, wenn man noch nie da war, wenn man es ein bisschen wilder will, kann man sich auch auf den Mittelteil fokussieren. Das ist Connemara. Das ist sicher so der wildeste Landstrich. Also von der Größe.
Da liegen ja auch sehr viele Seen zusätzlich noch, ne?
Ja.
Also in Connemara.
Also von der Größe und Ausdehnung ist das so mit irgendwie so mit einer der einsamsten Gegenden.
Und zum Wandern bestimmt auch total gut. Was würdest du denn jenseits vom Wandern sagen, was man tun müsste als gestandener Outdoorer?
Auf jeden Fall in irgendeine Art Musikkonzert gehen, kann man ja dann so wählen, dass einem die Musik auch gefällt.
Das sollte also, in Irland passen, wenn man ein bisschen
genau,
so
also Irland ist
handgemachte
schon
Musik steht, denke ich.
Genau, auf handgemachte Musik, beziehungsweise halt Volksmusik, also Folk. Ist
nicht
natürlich
zu verwechseln mit unserer Volksmusik.
Ne? Gälische Musik, genau, dann schon so mit viel. Das sollte man sich, denke ich mal, schon mal irgendwie anhören, wenn man sich irgendwie so im weitesten Sinne für Musik interessiert. Aber dann wird generell in Irland viel Musik gemacht, auch andere Arten von Musik. Auch im Sommer gibt es da echt überall Festivals, Blues-Festivals, Jazz-Festivals, Pop-Festivals. Und wenn man mal in so einen Pub kommt, meistens gibt es auch irgendwo eine Tanzfläche. Mhm. Meistens, wenn man dann am Wochenende hingeht, gibt's auch irgendeine Band und wenn es dann eine Coverband ist, die so die ganzen bekannten Songs singt und die ihren sind auch textfest, also die das ist wie im Kölner Karneval, wenn man da
also die Popkultur, das ist nicht nur ein Klischee, sondern das wird dort wirklich gelebt, so wie man sich's vorstellt. Man kommt vielleicht an einem stürmischen Tag auch in einen Pub rein und wenn man Glück hat, kann man dann zu seinem Guinness irgendwie einem
genau.
Spieler zuhören und dann kommt noch einer dazu mit Ballroom, also dieser typischen Trommel und da das ist wohl noch so, wie man sich das vorstellt, dass sie sich da zusammenfinden und eben
genau, also alles, was man sagt, ist wahr, genau.
Alles,
also
was ist, man sagt,
nicht,
ist auch gut.
Nicht, nicht umsonst exportiert Irland, ja, da ist das ja der Exportschlager von Irland, die Irish Pubs.
Ja, da ist schon fast überall, ne?
Auch
ja.
Was dran. Was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist mal sich eine von eben diesen ganz vielen historisch interessanten Sites anschauen. Also da gibt's vom Bronzezeitalter bis ins hohe Mittelalter alles Mögliche, was da so rumsteht. Also von so keltischen Ringforts über ja, das nennt sich Beehives, das sind so, also wie so Bienenkörbe sieht das aus, sind aber so Trockensteinhütten, die sind teilweise über 2.000-3.000 Jahre alt, die stehen da einfach noch so in der Landschaft rum.
Die kann man auch einfach angucken, das ist nicht irgendwie abgesperrt und
naja, schon, also das sind dann oft halt einfach auch Stätten, wo man auch teilweise vielleicht irgendwie ein paar Euro Eintritt zahlt, aber das
also
ist
also ein Freilandmuseum sozusagen.
Genau, genau, genau. Und teilweise, wenn man, je nachdem, wo man unterwegs ist, klar, findet man die auch noch so in freier Wildbahn, vor allem auch so, ja, Monolithen und so Steingräber und ja, und wie gesagt, ganz viele Klosterruinen, wo meistens dann irgendein Friedhof reingebaut wurde. Also man läuft dann in diesen Klostermauern rum und die wurden dann schon seit 500, 600 Jahren als Friedhof genutzt. Also es ist wirklich
Ich sehe schon, wir kommen ums Thema Friedhof bei Irland nicht drum rum.
Nee, irgendwie nicht. Jetzt, wo du es sagst.
Immer wieder, ja, und ein besonders schöner Friedhof. Gibt es denn noch andere Outdoor-Sportarten außer Friedhöfe gucken?
Also, ja, wie gesagt.
Seekajak fahren oder Ponyreiten, ganz blöd.
Von Friedhof zu Friedhof wandern, genau. Ja, klar, also Ponyreiten gibt's bestimmt auch, war jetzt noch nie so mein Steckenpferd, aber Seekajak fahren, klar. Es ist ein riesen.
Gibt's also Verleiher, wenn ich jetzt einfach mal einen Bock habe, einen Tag wirklich schön paddeln zu gehen, dann habe ich da auch eine Chance, irgendwie einen Verleiher zu finden.
Und ja, ja, klar, genau.
Am gibt auch geführt vielleicht je nach Ecke, wo ich unterwegs bin.
Genau, im Land gibt's ja auch viele Seen, also da gibt's auch die ein oder anderen Möglichkeiten, sich auf dem Wasser zu betätigen.
Ist ja auch immer ganz schön, mal die Perspektive zu wechseln, ne? Und dann vielleicht mal nicht zu wandern, sondern einfach mal ein bisschen anders unterwegs zu sein. Aber trotzdem nochmal zurück zum Thema Wandern. Welche Langstreckenwanderungen würdest du denn empfehlen, wo du sagst, Mensch, das ist besonders toll und deckt vielleicht viele Facetten ab oder ist besonders einsam oder spektakulär oder wie auch immer?
Also am spektakulärsten, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, der Kerryway. Das ist so an Attraktionen bestimmt die reichste Wanderung, weil die dann auch, man kann auch nochmal einen Abstecher zum höchsten Berg von Irland machen. Man kann,
das ist ja vielleicht auch ganz interessant, ja.
Ja,
von wie vielen Kilometern oder Tagen reden wir beim Kerryway?
Da bin ich jetzt, erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber so 10-12 Tage, denke ich.
Ja. Ja, gut, ist ja auch wetterabhängig, ne?
Genau. Also ja, es ist sowieso.
Unternehmen.
Es ist sowieso so, dass die Etappen, die Iren da die Etappen relativ großzügig planen. Also, wenn jetzt so der geübte Alpenwanderer da loswandert, dann kann man auch schon mal 2 Etappen am Tag machen. Ne? Ist halt die Frage von der Philosophie her, macht das überhaupt Sinn? Soll man nicht lieber irgendwie, wenn man schon mal da ist, die Landschaft genießen und auch mal eine Pause machen? Aber kann man.
Ja gut, wenn man jetzt mal nach der einen Tagesetappe jetzt wirklich keine Unterkunft gebucht kriegt, kann man sich ja dann tatsächlich überlegen, gut, mache ich 2 in einem und komme dann sicher unter. Ne? Also für sowas ist das ja ganz gut zu wissen, dass man sich da gern ein bisschen was zutrauen darf von der Entfernung her.
Ja. Also wie gesagt, der Kerryway ist ein Ding, dann der rübergelegene Dingleway. Wenn man was Einsames macht und machen will, klar, das ist jetzt alles nichts, wo sich die Leute irgendwie auf den Füßen stehen. Wenn man aber, also auch für irische Verhältnisse, was Einsames machen will, kann man in die Wild Nephin Wildnis gehen.
Wo liegt die?
Das ist so in Sligo, also über der Stadt, oberhalb der Stadt Sligo. Das ist ein Nationalpark auch. Und da geht man so 3 Tage lang über so ein ganz, also eigentlich schon fast wie in Schottland, über eine einsame Hochfläche durch so ein Glen.
Also ein weites Hochtal ist das quasi.
Genau, das ist ganz interessant, ja.
Also wenn man es einsam mag, wäre das eine ganz gute Idee.
Genau, das ist so die. Wären so meine Tipps. Ich habe nur gerade gemerkt, ich habe mich versprochen. Ich habe gesagt, das ist nördlich von Sligo. Das ist nicht in Sligo, das ist im County Mayo. Das ist südwestlich von Sligo.
Genau. Also so in der Mitte kann man grob sagen.
Genau, ne? Genau.
Also nur zur Orientierung, es sind ja nicht alle
aber ist ein,
so Irland erfahren wie du, da muss man schon ein bisschen erklären, wo was zu was liegt.
Genau, also aber ist der jüngste Nationalpark Irlands irgendwie Wild Nephin National Park, dürfte zu finden sein.
Okay, das ist ja eine gute Empfehlung. Kann man vielleicht auch in den Shownotes nochmal extra angeben. Was war denn bisher deine Lieblingstour? Und gibt's eine, wo du sagst, boah, das war ich jetzt enttäuscht oder das kann ich wirklich nicht empfehlen? Also so einen totalen Top und totalen Flop, hast du da was für uns auf Lager?
Also wie gesagt, dieses Live Leak fand ich schon echt beeindruckend, zumal dieser Weg auf diese Klippe dann an dem sogenannten One Man's Path vorbeiführt oder entlang führt. Das ist dann irgendwie so ein 5-6 Meter schmaler, langer, also 5-6 Meter langer und nur so vielleicht 50 Zentimeter breiter Grat, auf dem man dann irgendwie so lang balancieren kann nach oben. Man kann auch irgendwie sich unten so ein bisschen dran vorbeimogeln, aber das ist dann schon ja, was für Schwindelfreie. Und oben kommt man dann auf so einem Hochplateau an. Also das fand ich so ziemlich, ja, für mich irgendwie war das irgendwie so mit eines der eindrücklichsten Erlebnisse von vielen eindrücklichen Erlebnissen, muss man auch sagen, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, Irland hat eine riesige Küste und man kann eigentlich irgendwo sich ins Auto setzen, nach Westen fahren und irgendwo ankommen. Meistens steht dann da noch irgendeine Fish and Chips-Bude am Ende von der Straße und dann kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man da irgendwie Richtung Meer geht, sich oben auf irgendeine Klippe setzt.
Ist es denn, sind die Wege gut ausgeschildert? Gibt's da, oder muss man da schon ein bisschen sich orientieren können?
Ja und nein. Also die offiziellen Wanderwege sind gut ausgeschildert. Und wenn wir dann auch davon reden, dass das dann so ausgetreten ist, dass das irgendwie so Saumwege sind, dann hat man ja eh kein Problem mit der Orientierung, das weil man halt den Weg sieht. Das sollte man, wenn man mit Nebel rechnet und sich nicht auskennt, auch tunlichst tun. Also die sollte man dann auch nicht verlassen. Weil wenn man dann wirklich irgendwie so über, das kann man natürlich auch machen, einfach auf den nächsten Hügel drauf, beziehungsweise wenn man dann vorher abgeklärt hat, dass man das darf, aber dann gibt's natürlich
sagen, so. Du hattest ja was zum Wegerecht schon gesagt oder
genau,
zum Betretungsrecht.
Aber es gibt so natürlich etablierte Touren, das sieht man dann auch, wenn da unten ein Parkplatz ist und das fängt dann irgendwie so ausgetreten an, irgendwo hoch, dann kann man in der Regel schon davon ausgehen, dass man da auch lang gehen darf und die sind dann oft auch auf der Karte irgendwo verzeichnet. Aber ja, wenn dann Nebel aufkommt, wird so eine einfache Stundenwanderung irgendwo auf so einen Hügel drauf, ohne GPS oder Handy-App und Kompass, kann das dann schon zum echten Abenteuer werden.
Ja, zumal wenn man in Klippennähe wandert, ne, da will man ja auch,
genau,
nicht
dann wird's auch
im Nebel einen falschen Schritt tun. Und
dann wird es auch gefährlich. Also das sollte man nicht unterschätzen und zuerst mal bei gutem Wetter seine Erfahrungen machen.
Und was würdest du sagen, was man dann eben in den Rucksack auch packen sollte auf den Wanderungen? Wahrscheinlich entsprechend irgendwie gutes Kartenmaterial, einen Wetterschutz. Gibt es noch was, wo du sagst, boah, ja, nimm das lieber mit?
Also ich würde auf jeden Fall auch immer eine Papierkarte mitnehmen, weil das ist halt alles irgendwie auch nass und also da würde ich schon auf Nummer sicher gehen. Alles an Regenschutz, was man so hat, kann man auch mitnehmen.
Okay.
Also da ist schon so die gute Funktionskleidung angesagt. Und
Mückenschutz?
Mückenschutz auch? Sollte man machen.
Also doch auch ein bisschen matschig an manchen Stellen.
Genau, ne? Also Gamaschen kann man drüber nachdenken. Also auf jeden Fall wasserdichte Schuhe. Also ist auch ein echtes ein Sicherheitsfeature in dem Fall, weil wenn man dann irgendwo mit nassen Schuhen, dann werden die Füße kalt, dann gibt's das so eine Fehlerkette. Also dass wenn man irgendwo wasserdichte Schuhe tragen sollte, dann in solchen Gegenden. Und Sonnencreme trotzdem nicht vergessen. Also ich kenne Leute, die mit nassen Schuhen und vollkommener Dusche sich dann auch noch einen Sonnenbrand geholt haben an dem Tag. Also das ist alles möglich.
Okay, wo man jetzt denkt, Irland ein recht zahmes Land, also das kann ja doch ein ganz schön wildes Abenteuer werden, wenn man
so. Ja, genau, also dann kommt noch der Wind dazu. Also es ist immer so, man so der Alpenwanderer oder so guckt da ja irgendwie so ein bisschen belächelnd irgendwie dann so auf die Karte und sagt sich, naja, 300 mhm. Höhenmeter ist kein Problem. Und wenn man dann aber mal da steht, irgendwie so die ersten 3 Kilometer durch so knietiefen Sumpf gewartet ist und dann noch irgendwo da hoch muss und dann kommt die erste Wolkenbank und der Regen kommt so schräg von der Seite, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus.
Also eine gewisse Zähigkeit oder ein gewisser Willen, die Tour zu beenden, sollte auch mit ins Gepäck nehmen.
Ja, also ich will es auch nicht übertreiben, aber also aus Zucker sollte man vielleicht nicht sein.
Ja, man sollte sich vorbereiten. Ja. Gibt es denn irgendeine Wanderung, wo du gesagt hast, Mensch, da hatte ich mich total gefreut, aber wird gehypt, ist doch nicht so das?
Ja, wie gesagt, ich fand den der Cliffs of Moher so ein bisschen ist natürlich schon viel los.
Ansonsten, ja, wenn schon Besucherzentrum da ist, dann
ja, genau, aber ist halt so eine auch so eine persönliche Sache. Man gibt ja Leute, die oder man muss sich ja auch nicht über jedes Besucherzentrum irgendwie königlich aufregen. Ich meine, ist halt auch eine auf der einen Seite natürlich auch eine tierische Attraktion. Da geht's, glaube ich, 600 Meter. 600 Meter, nicht 200 Meter. Den steil fällt da die die Klippe ab.
Naja, ist ja auch nicht umsonst, dass es so bekannt ist, ne? Also wo es schön ist oder spektakulär, ist natürlich bekannt und dann muss man sich einfach überlegen, nehme ich eben ein paar mehr Leute in Kauf, die da rumrennen und dafür habe ich es gesehen und ja, das ist ja jedem selber überlassen. Apropos überlassen, was würdest du denn jemandem mitbringen oder raten mitzunehmen als bestes Mitbringsel?
Ja, natürlich eine Schafsspardose, wie sie in jedem Touristenladen angeboten wird.
Schafsspardose. Nee. Ja, damit hätte ich jetzt gerechnet. Ich hätte sonst so auf irgendein Bildband die schönsten Friedhöfe Irlands getippt, aber.
Nee, klar, es gibt natürlich diesen ganzen Touri-Nippes, den es in anderen Ländern irgendwie auch gibt. Stichwort Schafsspardose ist vielleicht für das ein oder andere Kind jetzt auch gar kein irgendwie, wird sich bestimmt auch drüber freuen.
Es gibt ja auch schöne Schafe, ist ja gut.
Schöne Schafsspardosen, genau. Und vielleicht ist auch was drin in der Dose, dann macht es noch mehr Spaß. Nee, aber wenn man sowas Wertigeres kaufen möchte oder mitbringen möchte, ist bestimmt irgendwie was aus Wolle angesagt.
Also es ist tatsächlich so, dass es fast mehr Schafe als Iren gibt nach wie vor?
Ich habe die jetzt nicht alle gezählt. Ich kenne auch die momentane Statistik nicht, aber es dürfte so sein. Wolle, ja, Wollmützen, Schals, klar gibt's überall, wenn man was Besonderes haben will. Es gibt also besonders gute Wolle oder besonders gutes Material ist irgendwie der Donegal Tweed, ein Tweedstoff. Also wenn man da irgendwie gerade mal ein neues Jackett braucht oder irgendwie, dann kann man da schon mal gucken. Dann gibt's natürlich noch Whisky in Irland mit EY geschrieben. Der ist im Vergleich zu dem Scotch eher, ich weiß gar nicht, ob der irische Whisky jetzt auch Scotch, wahrscheinlich ist es auch ein Scotch, aber der ist also im Vergleich zu schottischem Whisky, jetzt habe ich es kompliziert gemacht, ist der eher süß.
Bisschen milder insgesamt.
Bisschen milder. Ja, das sind so, wer das mag, der findet es gut. Andere mögen eher so das Rauchige, das haben die Iren dann nicht so. Aber Whisky ist natürlich auch immer ein gern gebrachtes Geschenk aus Irland.
Ja, also doch so die typischen Sachen, an die man denkt, aber ja, warum nicht, wenn das trotzdem was Schönes ist und die Leute sich dann darüber freuen. Noch mehr freuen können sich unsere Hörer aber auch auf das nächste Heft, das zeitgleich mit dem Podcast rauskommt, nämlich die 1123, weil Alex, du hast ja wieder eine wunderbare Irland-Geschichte von deinem letzten Besuch mitgebracht, nämlich über den Barra Way. Magst du da so Cliffhanger-mäßig ein, zwei Schmankerl schon verraten, dass man vielleicht richtig Lust bekommt, die Geschichte im Heft nachzulesen?
Ja, Cliffhanger ist natürlich genau das richtige Stichwort, wenn es um die irische Küste geht. Ja, das ist eine Halbinsel südlich dann von Killarney. Barra, die ragt da so 70, 80 Kilometer ins Meer, ist eine total ländlich geprägte Gegend, also jetzt ländlich im Sinne von auch wenig Tourismus. Da ist echt noch so, da, ja, keine Ahnung, wer sagt sich immer gute Nacht, Has und Igel? Nee, Fuchs und Igel.
Fuchs und Hase.
Genau. Man geht da ja so 10 bis 13 Tage entlang, wie gesagt, je nachdem, wie schnell man irgendwie unterwegs sein will. Und gelangt dann an diese Landspitze, wo es auch noch eine vorgelagerte Insel gibt, Dersay Island, die mit einer Seilbahn mit der irischen Hauptinsel dann verbunden ist.
Ui, klingt aber interessant.
Ja, genau. Also es ist ganz, also man wandert dann da irgendwie so raus, immer weiter. Das Land wird immer enger, das Meer wird immer weiter. Das ist schön. Kann man mal machen.
Ist es eine Streckenwanderung oder ist es eine Rundwanderung?
Es ist eine Rundtour, aber es ist Teil einer Streckenwanderung, ist kompliziert. Barra war, es gibt einen irischen Clanführer, O'Sullivan Barra, der im Achtjährigen Krieg, der, wie wir alle wissen, 1600...
Man merkt, dass du gerade...
Man merkt, dass ich heute Morgen noch diese Geschichte geschrieben hast, ja. habe. Irgendwie. Nee, das ja, rührt wirklich irgendwie aus, von diesem Krieg, den da die letzten Clans gegen die englischen Besatzer dann gekämpft haben und die Engländer eben dieses Schloss von besagtem O'Sullivan dann belagerten und er dann und das dann auch erfolgreich erobert hatten und er sich aber irgendwie außerhalb irgendwo versteckt hielt und dann mit seiner Gefolgschaft fliehen musste mitten im Winter mit über 600 Leuten dann zu Fuß 400 Kilometer irgendwie nach Leitrim, das ist irgendwie so irgendwo in Mittelirland geflohen ist und nur noch sehr wenige ankamen und an diesen March of Barra Leitrim erinnert ein nationaler Wanderweg, der dann auch eben so lang ist. Und das erste Teilstück ist eben jener Barra Way, der demnächst dann im Outdoor-Magazin zu sehen und lesen sein wird. Genau.
Und vielleicht kann man dann da auch noch ein paar Details mehr über diesen alten Clanführer lesen oder die Geschichte nochmal ein bisschen nachlesen, weil du wirst ja auch nochmal da aufgegriffen haben. Ist ja auch schön, wenn man so eine Geschichte zum Weg dazu hat. Also man kann sehr gespannt sein. Am 10.10., wie gesagt, zeitgleich mit diesem Podcast liegt die 11.23 am Kiosk und da kann man Alex' neuestes Irland-Wanderabenteuer nachlesen. Mal schon mal gespannt sein. Genau, ich denke, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gehört, um sich vorzubereiten, um sich zu überlegen, wie kann ich meine erste Irland-Tour gestalten. Im Auto gibt es ja immer wieder Geschichten drüber drin. Es ist auch eine Infosection dabei bei der Geschichte über den Barra Way. Also da kriegt man auch noch mal ein paar handfeste Infos. Und genau, vielen Dank, Alex. Also ich denke, du hast uns jetzt schon ganz schön viel an die Hand gegeben, um erfolgreich erstmal nach Irland zu gehen und uns auf unseren ersten Friedhof zu freuen, den wir da besichtigen können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Vielen Dank. Wenn euch der Podcast jetzt gefallen hat, den Alex und ich aufgezeichnet haben, bei Outdoor gibt es natürlich noch viel mehr, damit ihr keine Episode verpasst, könnt ihr uns gerne abonnieren, und zwar gleich hier, oder ihr holt euch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem, so wie das Heft 11, findet ihr uns auch sonst monatlich gedruckt am Kiosk oder ihr holt uns per Abo in euren Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram sind wir vertreten und zeigen euch die schöne Outdoor-Welt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.